Es ist Samstag, der 12. Juli.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Ein halbes Jahr nach dem Ampelaus sind die Chaoswochen zurück in der deutschen Spitzenpolitik. SPD und Union geben sich alle Mühe, an die Kleingeisterei der Vorgängerregierung zu erinnern und ampeln selbst rum. Wer nicht mal in der Lage ist, Verfassungsrichterinnen zu wählen, dürfte auch Probleme haben, das Land gut zu regieren. Bei manchen sogenannten Strategen dieser Koalition muss man sich jedenfalls fragen, was machen die eigentlich beruflich? Womit wir bei Jens Spahn wären, der seine Unionsfraktion so gut im Griff hat, wie die Deutsche Bahn die Sache mit der Pünktlichkeit. Wie angeschlagen ist die Koalition nach einer turbulenten Woche im Deutschen Bundestag, die mit einem heftigen Schlagabtausch zwischen Alice Weidel und Friedrich Merz begann und mit der Selbstdemontage von Schwarz-Rot über eine Verfassungsrichterwahl endete. Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Jonas Scheible, mein Kollege aus dem Spiegel-Hauptstadtbüro, bereichert den politischen Diskurs immer wieder mit klugen Essays, Kommentaren und Reports. Aktuell ist er passenderweise zuständig für die Berichterstattung über die Union. Ulrike Herrmann, sie schreibt seit der Jahrtausendwende für die Taz und macht ihrem Ruf als linkes Urgestein auch hier bei uns immer wieder alle Ehre. Von Friedrich Merz hatte sie nicht allzu viel erwartet, hatte sie trotzdem überrascht? Michael Bröcker ist da, der Diplom-Volkswirt, war schon Chefredakteur bei der Rheinischen Post, bei Pioneer und ist heute Chefredakteur von Table Media. Er steht der Agenda von Friedrich Merz grundsätzlich durchaus positiv gegenüber, aber auch er ist verblüfft über den Zustand der Regierung. Merz, schön, dass ihr drei da seid.
Ja, hallo.
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 Es wird hier in der nächsten Stunde, das ahne ich jetzt schon, die eine oder andere Kontroverse geben, die eine oder andere Aussage, an der man sich reiben kann. Und dieses Reiben, das Mitdiskutieren, das könnt ihr wie immer auf der App Campfire FM. Geht doch dahin und diskutiert mit. Hast du nicht auch ein Buch über Jens Spahn geschrieben, Michael?
Ja, ich habe schon gewitzelt, ob jetzt die Aktualisierung eigentlich geboten wäre oder gerade eher gar nicht. Das lasse ich dann mal euch entscheiden.
Das besprechen wir. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, was in dieser Woche, und wir zeichnen am Freitagabend auf, an diesem Freitag geschehen ist, das hatte ich persönlich mir nicht erwartet. Ich habe es ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, bin absolut fassungslos, wie eine Regierung, die ja wirklich einen großen Unterschied zur Vorgängerregierung machen wollte, indem man professioneller ist, es weniger eskaliert, wie die wegen einer Wahl einer Verfassungsrichterin ein solch desaströses Bild abgeben kann. Kann man sagen, Michael, die erste Frage vielleicht an dich, Friedrich Merz und Jens Spahn gehen mit einer riesigen Koalitionskrise in die Sommerpause?
Ja, absolut. Also es ist aber auch genau das, eine Koalitionskrise, ein Führungs- und Managementversagen, aber jetzt auch keine Staatskrise, weil da gestern im Bundestag auch schon wieder Töne waren in Richtung Rechtsstaat, Demokratie, das ist mir alles zu hoch gegriffen. Aber das ist eine echte Koalitionskrise und dieses Management dieser Koalition bei einem Thema, das seit Jahrzehnten zwischen Union und SPD immer vorsorglich, frühzeitig, geräuschlos gelöst wird, zeigt, dass da einiges im Argen liegt. Und wenn es bei diesem Thema schon knallt, dann fragt man sich, wie soll das 4 Jahre gut gehen? Mhm.
Eigentlich war die Wahl von 3 neuen Richterinnen und Richtern für das Bundesverfassungsgericht schon lange zwischen Union und SPD vereinbart. Explizit auch die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf, deren liberale Position zu Abtreibung etwa, zum Kopftuch, aber auch ihre Position zur Impfpflicht für waschechte Konservative schon schwierig sind. Aber okay, Jonas, was ist dann im tiefsten der Union im Laufe der Woche geschehen, dass Jens Spahn am Freitagmorgen vor den eigenen Abgeordneten kapitulieren musste und die Wahl komplett abgesagt werden musste?
Ich glaube, das müssen die selber noch ein bisschen aufarbeiten, weil es wirklich eine spektakuläre Form des Aufstands gegen die eigene Führung ist. Das kennt man ja aus der Union eigentlich gar nicht. Also man muss sich das noch einmal begreiflich machen. Der Kanzler stand diese Woche im Bundestag und hat sehr offen gesagt, wir werden die Frau wählen. Ich finde das okay. Und dann sagt seine Fraktion, nö, machen wir nicht. Denn davon musste man ausgehen. Und ich glaube, man hat sich einfach verrückt machen lassen von einer sehr konzertierten Kampagne gegen diese Richterin, die ein paar kontroverse Dinge gesagt hat, aber das wurde schon sehr gekonnt seit dem 1. Juli eigentlich in sozialen Medien und dann eben auch in den Netzwerken der Partei gespielt und traf offenbar einen Nerv, so dass die Union jetzt plötzlich das Rebellieren beginnt.
Ulrike, du kannst dich noch an Zeiten auch von Helmut Kohl erinnern, da wäre quasi das Infragestellen des eigenen Kanzlers ein Unding gewesen, zumindest in dieser Form. Haben wir jetzt hier mit Anarchies zu tun in der konservativen Union? Wie blickst du darauf?
Ja, also auf jeden Fall ist es ein Aufstand der Konservativen in der CDU. Das ist das Interessante. Und ich glaube, da spielen zwei Dinge zusammen. Das eine ist, dass diese konservative Fraktion ja wahrscheinlich völlig naiv gedacht hat, wenn Merz, auch ein Konservativer, den sie ja immer an die Macht putschen wollten, wenn der Kanzler ist, dann kommt jetzt endlich die konservative Wende. Also die waren ja alle selbstgefühlte Merkel-Opfer und hatten das Gefühl, jetzt kommt Merz, jetzt kommt sozusagen die gute alte CDU, die es in dieser Form ja nie gab, die kommt jetzt zurück. Und das Zweite ist natürlich, glaube ich, dass diese Konservativen extrem verunsichert sind, weil die AfD so stark ist. Also das, was sie als ihre sozusagen Wähler betrachtet, die rücken ja nach rechts und sie haben das Gefühl, wenn wir jetzt auch noch auf die SPD zu gehen, dann wird die AfD noch stärker.
Michael, du hast in einem Podcast mit dem Kollegen Ronsheimer diese Richterwahl vorher schon besprochen, hast auch dort klargemacht, was so die Probleme sind, die einige in der Union vor allem mit Frau Brosius-Gersdorf haben und hast trotzdem diese Eskalation nicht kommen sehen, ne? Rückblickend. Was ist da geschehen aus deiner Sicht?
Ja, absolut. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Am Mittwochabend gab es ja noch eine Sitzung des geschäftsführenden Fraktionsvorstands, in der Jens Spahn gesagt hat, wir ziehen das jetzt durch. Die SPD hat ihrerseits, was auch stimmt, ja zum Beispiel beim Flüchtlingsnachzug, durchaus für ihre eigene Fraktion und ihre Klientel schwierige Entscheidungen mitgemacht. Und Jens Spahn hat darum gebeten, das jetzt nicht weiter in Frage zu stellen. Am Donnerstagabend simst mir noch einer aus dem Fraktionsvorstand, wir ziehen das jetzt durch. Und dann kommen, und das war um 20 Uhr, und um 20.10 Uhr kommt ein interessanter Blogbeitrag dieses Plagiatsjägers Stefan Weber. Und plötzlich sieht Jens Spahn die Chance, das Ding abzublasen. Denn Jonas hat dazu alles gesagt, das Ding wäre nicht durchgekommen. Es gab offenbar mehr als 60 Abweichler in der CDU-CSU, die bis zuletzt hart geblieben sind. Und so musste Jens Spahn die Reißleine ziehen, um nicht das absolute Desaster zu erleben, nämlich dass die nicht mitstimmen.
Über den Plagiatsjäger Weber oder Plagiatsweber-Jäger, wie andere auch sagen, reden wir gleich noch. Es gab dann quasi hektische Sitzungen am Freitagmorgen, am Freitagvormittag, auch die Unterbrechung der ordentlichen Sitzung des Deutschen Bundestags. Dann mussten beide Fraktionen, SPD und Union, anerkennen, wir kriegen hier keine gesichtswahrende Mehrheit für heute mehr hin. Es gab dann eine kurze Debatte eigentlich zur Geschäftsordnung im Deutschen Bundestag, dass man sagt, okay, diesen Programmpunkt Richterwahl, den setzen wir jetzt aus und machen mit den normalen Beratungen dieser Woche weiter. Und da ging dann die grüne Fraktionschefin Britta Hasselmann ans Mikrofon und hat der Koalition mal ordentlich die Leviten gelesen.
Heute ist ein schlechter Tag für das Parlament, für die Demokratie und für das Bundesverfassungsgericht. Es ist eine unverantwortliche Situation, in die Sie, Jens Spahn, uns gebracht haben.
Sie adressiert Spahn hier also von der Kanzel quasi persönlich. Ulrike, wie blickst du darauf? Ist es wirklich ein schlechter Tag für die Demokratie oder einfach nur ein schlechter Tag für Jens Spahn und Friedrich Merz?
Naja, auf jeden Fall ist es auch ein schlechter Tag für das Bundesverfassungsgericht. Da hat Frau Hasselmann völlig recht, weil ja die Idee von diesem Bundesverfassungsgericht eigentlich ist, dass es über den Parteien stehen soll, dass es die Verfassung auslegen soll und jetzt geraten diese Richter plötzlich in diesen Parteienstreit. Und das genau hat man ja immer versucht zu vermeiden. Und die ironische Pointe ist ja noch, dass diese Richterin, Frau Brosius-Gersdorf, ist ja selbst von Spahn berufen worden. Also die Kommission, um die es immer geht, die dann gesagt hat, ja, wir sollten den Paragraph 218 aus dem Strafgesetzbuch rausnehmen, war ja eine Spahn-Kommission. Das ist auch noch so bizarr, nicht? Man erst beruft
es gab eine Kommission, die genau die Zukunft quasi der Abtreibungsregelung gemacht hat.
Das war alles unter Spahn als Gesundheitsminister. Dann wurde also diese Kommission eingesetzt. Dann kam die Kommission mit Wissenschaftlern und Juristen, aber auch Sozialpädagogen und so weiter. Die kamen dann zum Beschluss, das muss dieser Paragraph 218 muss raus aus dem Strafgesetzbuch. Und das hat der Union dann nicht gepasst. So, und Jetzt wird also die Frau eigentlich dafür abgestraft, dass sie in der Spahn-Kommission war, was ja auch noch bizarr ist.
Also sanft, nur sanfte Einschränkung. Erstmal, die Wahlen für die Verfassungsrichter waren immer schon politisch. Die Union hat schon mal Horst Dreyer abgelehnt, die Grünen haben schon mal einen durchaus rechtschaffenen, seriösen Günther Krings abgelehnt. Nur der Unterschied zu jetzt ist, dass das alles hinter den Kulissen frühzeitig im Richterwahlausschuss und zwischen den Fraktionsjustizianen passierte und nicht öffentlich wurde, weil die öffentliche Demontage dieser Richterin ist natürlich wirkliches Thema, aber politisch waren diese Wahlen schon immer, denn natürlich stehen dahinter bei diesen Juristen auch politische Forderungen und natürlich ist das einem Konservativen zu liberal, was diese Frau im Abtreibungsrecht formuliert. Nur so etwas löst man eben frühzeitig in einer Koalition und nicht zwei Wochen, bevor es auf der Tagesordnung steht.
Das ist der eine Punkt, dass die einfach nicht schaffen, in den vorgesehenen Gremien solche Konflikte auszuräumen, sondern immer wieder im Parlament in der letzten Sekunde, wenn man dann auch wirklich keine Zeit mehr hat, weiterzureden, das Ganze eskalieren lassen. Ja. Und in der Sache habe ich auch das Gefühl, dass sich was verändert hat. Natürlich müssen die Christdemokraten nicht zufrieden und nicht glücklich sein über die Position, die so eine SPD-Kandidatin da vertritt. Aber irgendwie gibt's doch, sollte man meinen, den Konsens, dass man da so bestimmte Positionen aushalten und auch im Verfassungsgericht repräsentieren muss. Und es gibt eben einen Teil in der Union, der das, glaube ich, einfach nicht akzeptieren will. Und der ist eigentlich relativ klein. Ich meine, in dem Fall standen Friedrich Merz, Jens Spahn, explizit konservative Exponenten eigentlich im Wort. Aber dieser kleine Kulturkampfteil, der immer Konflikte schüren will, der immer alles auf Identitätsfragen ziehen will, der möchte, dass 218 ein gesellschaftlicher Konflikt wird, den man dann wieder nutzen kann, der hat eben mobil gemacht und offensichtlich gibt es da Antennen für in einer Fraktion, die eigentlich anders angetreten war und ich glaube auch eigentlich ein anderes Selbstbild hat.
Aber ich würde warnen davor, dass wir daraus so intensive Kampagnen oder so mal. Es kann auch sein, dass ein Arzt und Christdemokrat wie Herr Pilsinger einfach der Meinung ist, dass auch ein Embryo bereits eine Menschenwürde hat. Man darf inhaltlich anderer Meinung sein als diese Richterin, ohne die direkt in eine linksextreme Aktivistenrolle zu schieben, was natürlich auch Quatsch ist.
Nein, aber ich glaube, dass da ja genau wieder dieser Punkt ist, es gibt die AfD, die ja Paragraph 218 auch ablehnt, die das auch zum Thema macht, die auch diesen Kulturkampf führen will. Und es gibt immer genug Leute in der CDU oder in der Union, die nicht kapieren, dass man die Themen der AfD nicht bespielen darf. Nicht? Also eigentlich dürfte man auch die Migration nicht in dieser Weise immer hochziehen, wie Merz das macht. Und jetzt haben die natürlich das Gefühl, wenn wir das mit Paragraph 218 hier durchgehen lassen, dann geben wir wieder der AfD Nahrung. Aber eigentlich ist es genau umgekehrt. Aber das verstehen die nicht.
Bei allem Respekt, das ist wirklich Quatsch. Das würde ja bedeuten, wenn jetzt die Frau Weidel in den Bundestag eine Rede hält und sagt, die Schuldenpolitik dieser Koalition ist unmöglich und dann macht sie einen 30-minütigen Rant, wie schlimm Schulden machen ist, rein ökonomisch, dann darf die Union leider das Thema Schuldenbremse nicht ähnlich sehen. Das ist wirklich Quatsch. Nur weil die AfD auch ein Problem mit Paragraph 208, sondern was mir als CDU-Abgeordneter völlig egal wäre, darf ich als CDU-Abgeordneter trotzdem diese Meinung öffentlich kommunizieren. Nur weil die AfD es zum Thema macht, heißt es nicht, dass die Union es nicht öffentlich zum Thema machen darf.
Ja, genau. Natürlich darf sie es öffentlich zum Thema machen, jedenfalls einzelne Abgeordnete, aber nicht in der Form, wie es jetzt passiert ist.
Ja, da sind wir uns ja einig.
Ja, wer hat jetzt gewonnen?
Du hast gerade gesagt, das darf man nicht zum Thema machen, wenn es die AfD zum Thema macht.
Okay, das habe ich. Aber man darf es nicht so zum Thema machen. Und dass sie es aber so zum Thema machen, liegt daran, dass sie ja möchten, dass es jeder sieht, dass die CDU genau die Themen macht, die die AfD auch macht.
Wir reden über 50 bis 60 Abgeordnete, die wohl auch signalisiert haben, also sorry, da machen wir nicht mit. Sehr spät natürlich. Das wäre in etwa ein Viertel der Fraktion.
Genau, und das meinte ich mit Antennen, die dafür da sind. Ich nehme den allermeisten, mit denen ich gesprochen habe, die da empört waren, die ehrliche inhaltliche Position total ab. Ich will ihn gar nicht in Frage stellen. Aber die Art und Weise, wie diese Äußerungen in einem bestimmten, oft auch sehr verzerrten Kontext erstmal in die Debatte geworfen wurden.
Was meinst du konkret, Jonas?
Naja, also zum Beispiel diese Sätze zur Frage, hat ein Embryo, hat ein Fötus eine Würde? Also geht es, argumentiert man von der Würde des Menschen her oder argumentiert man, und das war ja der eigentliche Witz, argumentiert man anders, weil man damit auch in rechtsdogmatische Probleme gerät? Sie hat ja eben nicht dafür plädiert, Abtreibung bis zum Ende oder auch nur irgendwie bis zum sechsten Monat oder so.
Die Richterkandidatin Brosius-Gersdorf.
Die Richterkandidatin Brosius-Gersdorf, sondern sie hat eben in einem Aufsatz, der ihr dann ausgelegt wurde als im Grunde Angriff auf den Lebensschutz, mit sehr diffizilen juristischen Argumenten hergeleitet, dass in ihrem Fall sie das so sieht, dass man in den ersten 3 Monaten das Ganze erlauben sollte und nicht nur straffrei stellen. So, und das wurde eben hochgezogen, das kann man verfolgen, wenn man sich das in sozialen Medien anschaut und so getan, als wäre sie sozusagen so eine radikale Abtreibungsbefürworterin. Und das triggert natürlich echte Überzeugungen, aber es war, und das sieht man eindeutig, eine Kampagne.
Nur zum Verständnis, ich habe ganz genau da, was sie gesagt hat und was man ihr dann auch vorwerfen kann oder nicht. Also sie sagte, Menschenwürde und Lebensschutz sind rechtlich entkoppelt. Das ist eine in der Rechtswissenschaft, muss man sagen, weit verbreitete Auffassung. Und dann bezüglich des Schutzes von Embryonen hat sie offen gelassen, inwieweit Embryonen Menschenwürdeschutz genießen, auch wenn sie dazu tendiert, dass diese eher nicht besteht. Und eine Kommission, da haben wir schon drüber gesprochen, an der sie mitgearbeitet hat, empfahl unter anderem die Legalisierung von Abtreibungen bis zur 12. Woche. Soweit ihre Position, Michael.
Und ich teile sie inhaltlich. Und darum geht es mir hier zumindest nicht. Inhaltlich ist es fast, würde ich sagen, mehrheits- und konsensfähig in Deutschland, dass in den ersten 3 Monaten Schwangerschaftsabbruch legal sein sollte. Trotzdem, aus meiner Sicht, gibt es viel problematischere Meinungen von ihr, zum Beispiel bei der Impfpflicht. Da es gibt übrigens auch CDU-Abgeordnete, über die wir jetzt gar nicht reden, die wegen dieser Impfpflichtforderung von damals, wo ich wirklich sehr dafür bin, diese mal zu diskutieren, Probleme mit dieser Kandidatin haben. Trotzdem bleibt es dabei, dass man das alles früher hätte lösen müssen. Aber diese Embryon- und Schwangerschaftsabbruch-Thematik ist aus meiner Sicht gar nicht so im Zentrum. In Großbritannien wird es gerade erlaubt, bis fast kurz vor der Geburt abzutreiben, ohne dass die Großbritannien irgendwie Menschenmassen auf der Straße sind. Die Kirchen und Teile der CDU sind nicht mehr mehrheitsfähig bei dem Thema. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Aber es gibt trotzdem auch andere Positionen dieser Juristen. Die darf man öffentlich kritisieren, ohne sofort Hetze-Rechts-Kampagne mit auch in den Mund zu nehmen.
Jonas, du hast ja eben auch schon angedeutet, dass die Union hier auch vor dem Druck einer rechten Presse und der AfD eingeknickt ist. An was denkst du?
Also ich habe mir das mal angeguckt, wie die Diskussion hochgekommen ist. Und wenn man dann mal zum Beispiel auf X, früher Twitter, schaut, was es über diese Frau Brosius-Gersdorf gibt, dann findet man erstmal Clips von Markus Lanz, einer Sendung, die schon deutlich älter sind, wo sie über das AfD-Verbotsverfahren spricht und eine gewisse Offenheit signalisiert. Das wurde damals schon aus AfD-Kreisen ganz stark hochgezogen und kursierte eben in bestimmten Zirkeln. Dann gab es den Lebensschützer-Teil der Öffentlichkeit, dem diese Kommission, über die wir schon sprachen, aufgefallen ist. Dann gab es einen Teil derjenigen, die mit den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung Probleme hatten, denen sie schon mal aufgefallen war. Und das war alles in der Welt und wurde dann so am 1. Juli ganz stark, merkte man das, in die Öffentlichkeit gezogen. Da gab es dann diese Seite Apollo News, die berichtet hat. Dann hat Julian Reichelt von News, diesem Portal, sowas geschrieben wie, die muss verhindert werden. Dann hat Alice Weidel das retweetet. Dann hat eine CDU-Bundestagsabgeordnete, Saskia Ludwig, das auch so ähnlich gepostet. Und dann ging das sehr stark los.
Und so sieht man trägt schon, man durchaus zu einer gesellschaftlichen Stimmungsmache mit bei.
Das wäre jedenfalls die Vermutung. Und ich weiß natürlich nicht, was in den ganzen Chatgruppen der Unionsabgeordneten und so passiert ist. Aber ich nehme an, dass das da dann sehr schnell Eingang gefunden hat und natürlich Menschen aufgewühlt.
Ja, aber das Interessante ist doch, und das ist genau das, was ich am Anfang sagen wollte, diese sehr enge inhaltliche Zusammenarbeit zwischen AfD und rechter CDU. Und das ist gar kein Zufall, sondern diese rechte CDU hat das Gefühl, das sind unsere Wähler, die sind uns abhanden gekommen, die müssen wir zurückholen, indem wir die AfD-Positionen kopieren. Und das hat man eben nicht nur beim Thema 218, das hat man eben auch bei dem Thema Migration und so weiter. Und das wird aber der Abgrund der CDU sein und das sieht man ja jetzt noch schneller, als ich dachte.
Ich würde sagen, das gibt es schon länger. Das Interessante an dem Fall ist, dass von da was kommt und dann ein sehr großer Teil der Union, der da eigentlich gar nicht steht. Also ich habe da mit Leuten geredet, die stehen da wirklich nicht. Die wollen nie und nimmer mit der AfD irgendwas machen. Aber die am Ende bereit sind zu sagen, ich stelle mich gegen meinen Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn und gegen meinen Kanzler Friedrich Merz. Das ist wirklich eine neue Qualität und da muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Michael, du hast gerade, als Ulrike sprach, fast schon resigniert den Kopf geschüttelt. Das kenne ich, nein, aber wenn ihr beiden zusammensitzt. Aber was meintest du?
Nee, ich wollte nur sprachlich präzise sein. Eine inhaltliche Zusammenarbeit sehe ich jetzt nicht zwischen der AfD und den Rechten der CDU. Was wir gesehen haben, ist eine inhaltliche Übereinstimmung, was völlig anderes ist. Okay. Bei einem aber lass uns doch bitte präzise sein. Na, so wird immer zwischendurch mal eben, ach, eigentlich arbeitet die AfD schon mit dem rechten Spanflügel heimlich zusammen. Die Grünen haben in den letzten Tagen mehr oder weniger offen gesagt, ist das nicht vielleicht ein großer Trick von Jens Spahn, heimlich die Macht zu erobern und Schwarz-Blau vorzubereiten. Das sind die Narrative der AfD, die jetzt teilweise in der politischen Mitte auch schon übernommen werden. Lass uns also präzise sein. Eine Zusammenarbeit sehe ich nicht. Aber ja, es stimmt, einige Abgeordnete lassen sich durch solche X-Debatten von rechten Portalen dann triggern und aufputschen. Und das ist natürlich auch fatal.
Nee, und Ulrike, nimmst du diese sanfte Maßregelung an, also präziser zu sein?
Nee, ich halte das für einen rhetorischen Trick. Mir ist das aber egal, weil worum es mir geht, ist der Punkt, wenn man das Triggern nennen will statt Zusammenarbeit, gerne. Was für mich der zentrale Punkt ist, ist diese fundamentale Verunsicherung der Union dadurch, dass es rechts von ihnen eine Partei gibt mit Positionen, die der rechte Rand der CDU auch vertritt. Da muss man ja nicht Zusammenarbeit nennen, aber das ist eine inhaltliche Übereinstimmung. Und dieser rechte Rand hat das Gefühl, ja, die AfD gibt es nur, weil wir diese Positionen in der CDU nicht vertreten. Und die haben natürlich jetzt subjektiv das Gefühl, anders lässt sich diese Rebellion auch überhaupt nicht erklären. Die haben subjektiv das Gefühl, wir müssen uns jetzt gegen den Kanzler und gegen Jens Spahn stellen, um unsere Partei zu retten, indem wir diese Position, die wir so wichtig finden und die in der AfD ja auch schon mit 20% oder so vertreten ist, indem wir das hier durchdrücken. Und ich hätte nicht gedacht, das finde ich jetzt sehr interessant, dass die Union sich durch die AfD derartig verunsichern lässt.
Ich glaube, wir müssen noch auf einen Punkt in dieser Woche einen Moment hinweisen, der auch dazu beigetragen hat. Es gab ja am Mittwoch die große Generaldebatte. Das ist immer in einer Haushaltswoche so. Da redet erst Alice Weidel, dann kam der Bundeskanzler. So, und dass dieser Frust so hochkochte, das könnte auch an einer Aussage von Friedrich Merz am Mittwoch gelegen haben. Im Bundestag, das war später, als die Regierung befragt wurde und nicht bei der Debatte selbst, da hat Beatrice von Storch von der AfD Merz gefragt, ob er denn die Wahl von Brosius Gersdorf mit seinem Gewissen vereinbaren könne. Schließlich habe die, also so hat es Beatrice von Storch zumindest dargestellt, habe die Richterkandidatin ja geäußert, dass die Würde eines Menschen nicht gelte, wenn er noch nicht geboren ist. Und Merz, klare Antwort war, auf die hier gestellte Frage ist meine Antwort ganz einfach, ja. So, und dann haben offenbar viele in der Unionsfraktion eine Flut von Protest-E-Mails bekommen. Aus ihren Wahlkreisen, wie es hieß. Diese Antwort kam ohne Not und sie berührt die Kernwählerschaft der Partei, hat ein Abgeordneter später gesagt, wollte nicht namentlich genannt werden. War es so? Ihr nickt?
Ja, das war natürlich so und deswegen hat Ulrike auch recht. Da trifft sich jetzt...
Oh, das höre ich gerne.
Ja, ich halt mal fest. Ich sage das gerne, wenn ich der Meinung bin. Und natürlich gibt es einen Teil in dieser Union, der jetzt gerade sagt, der Friedrich Merz führt uns ja wieder in eine linke Regierung. Und das ist ja schon seit Wochen und Monaten spürbar bei der Schuldenbremse, bei den Sozialstaatsreformen, egal wo. Und dann kommt jetzt auch noch ein Identitätsthema, so ein konservatives Haltungsthema wie Abtreibung. Und jetzt wollen sie mal zeigen, wo sie eigentlich wirklich stehen. Und da müsste doch der Merz wenigstens mal stehen. Du hast völlig recht, das Gefühl gibt es. Und dann sagt der Merz auch noch übrigens, dass er das mit dem Gewissen vereinbaren kann. Also wenn er darauf nicht Ja gesagt hätte, dann hätte ich an seiner demokratischen Verfassung Zweifel gehabt. Ich fand es wirklich harmlos, dass er das so ehrlich und offen und übrigens auch richtigerweise sagt. Aber das sorgt eben in diesem Teilflügel dafür, dass es wie eine Unterstützung aussah. Und das hat am Ende erst die Revolte gebracht.
Naja, aber hätte er sich einigen Ärger erspart, wenn er sich hier irgendwie anders ausgedruckt hätte?
Ich meine, es wird ja oft ihn dafür, dass er einfach mal wirklich antwortet auf eine Frage. Das kannten wir bei 4 Jahre sozialdemokratischen Bundeskanzler leider nicht.
3 Jahre.
Stimmt, präzise sein, du hast recht.
Ja, es fühlte sich lang an, aber es war gar nicht so lang. Ich weiß es nicht, ob er sich Ärger hätte ersparen können. Er hätte natürlich noch mal deutlicher machen können, dass er die Einwände und Sorgen seiner eigenen Leute durchaus versteht und dass er trotzdem als Kanzler in dieser Koalition, in der es eine Absprache gibt und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, wie viel das am Ende geändert hätte. Es gibt auch noch eine Erklärung, die mir begegnet ist. Die hängt ein bisschen damit zusammen, aber es gab natürlich schon viele Zumutungen. Da war ganz besonders diese Schuldenbremse, die erinnern uns alle, der Kanzler noch quasi bis zur letzten Sekunde im Wahlkampf niemals anfassen wollte und dann in der ersten Sekunde nach 18 Uhr am Wahlabend bereit war, über den Haufen zu werfen. Und in der Union hat man das Gefühl, wir müssen hier eine Pille nach der anderen schlucken, wir müssen eine Sache nach der anderen mitmachen. Irgendwann ist auch mal gut, übrigens auch gegenüber den Sozen. Das kann heute auch beigetragen haben.
Also der Frust hat sich immer mehr angehäuft und diese Richterinnenwahl war dann nur quasi der letzte Tropfen?
Das könnte so sein, ja.
Das kann wirklich so sein, aber wobei ja natürlich der Clou ist, wenn die CDU an der Macht bleiben will, muss sie unbedingt Schulden machen. Also wenn sie jetzt sparen würde, wie die Ampel gespart hat, dann wäre die schon nach einem Jahr tot. Und dass Politiker nicht in der Lage sind, ja, diese Binsenweisheit zu erkennen, dass ihr eigener Abgeordnetenstuhl davon lebt, dass jetzt Schulden gemacht werden, das finde ich also auch völlig irre. Also das erinnert mich so ein bisschen an die Schulden-Taliban in der FDP.
Ich hoffe, dass der Abgeordnetenstuhl auch noch an mehr hängt, als an Schulden machen. Aber zum Glück ist das ja heute nicht Thema.
Genau, da würden wir uns wieder kloppen, das wollen wir ja nicht.
Aber Ulrike benutzt natürlich jede Gelegenheit, um über Schulden machen.
Und du siehst, wie moderat ich antworte.
Absolut.
Ausweichend.
Was man aber ja festhalten muss, ist, dass offenbar Jens Spahn und auch Friedrich Merz das Gespür dafür fehlte, wie die Stimmungslage in der eigenen Partei und dann auch in der eigenen Fraktion ist.
Und das ist das Thema. Nach meinen Informationen hat Jens Spahn diesen Namen erst vor 2 Wochen das erste Mal wahrgenommen, gehört, in einer Runde diskutiert. Obwohl die Justiziare, einer davon aus Nordrhein-Westfalen, Ansgar Heveling, den er sehr gut und sehr lange kennt, Günther Krings, sein eigener Landesgruppenchef, sein eigener Bezirkschef im Landesverband, eigentlich müssten die 3 ja früher mal darüber geredet haben, dass diese Wahl ansteht und welche Vorschläge auf dem Tisch sind. Und das hat Jens Spahn offenbar nicht getan, bevor es nicht auch in der öffentlichen Debatte dann groß gemacht wurde. Und das ist für mich das Führungsversagen, dieses vorausschauende Agieren. Die wollen die Koalition zusammenhalten. Die politische Mitte hängt angeblich davon ab. Und dann haben die diese Fallstricke nicht im Blick, die da kommen könnten. Das wundert mich.
Also da hätte ich jetzt mal eine Frage an die beiden CDU-Experten hier am Tisch. Also das könnt ihr besser beurteilen als ich. Ist Jens Spahn jetzt tödlich angeschlagen? Also ich meine, Jens Spahn bekanntlich hat ja eigentlich vor, Kanzler zu werden. Das hat er seinen Schulkameraden ja schon beim Abitur erklärt. Wie ist jetzt seine Chance, noch Kanzler zu werden? Also die Maskenaffäre gibt es auch noch, aber jetzt nur rein bezogen jetzt auf dieses Debakel.
Na, Jens Spahn hat ja schon 7 Leben, würde ich vermuten. Also, dass er darüber jetzt stürzt, kann ich mir nicht vorstellen. Dass ihm das gut bekommt, kann man ausschließen. Das ist schon eine Sache, die mit dem Fraktionsvorsitzenden nach Hause geht und die, ehrlicherweise, muss man sagen, der Kanzler auch sehr bemüht ist, dem Fraktionsvorsitzenden in die Schuhe zu schieben. Der will auch nicht, dass das an ihm hängt. Und zusammen mit den Masken ergibt es sicher eine sehr schmerzhafte Melange, aber vermutlich wird er sich da noch ein bisschen retten, oder? Was meinst du?
Die Ministerpräsidenten, die relevanten Persönlichkeiten in der CDU haben bis zuletzt gerade bei den Masken proaktiv Journalisten angerufen, gesagt, ich möchte über Jens Spahn reden, um ihn zu unterstützen. Und zwar aus einem einfachen Grund. Sie werden der SPD diesen Erfolg nicht geben, dass die relevanteste Personalie bei Friedrich Merz jenseits des Kabinetts zerschossen wird, egal was passiert. Das heißt, die schweißen sich natürlich gerade zusammen, weil in dem Moment, wo Jens Spahn zurückdrehen würde, alle Pfeile nur noch auf den Kanzler zeigen.
Aber das ist bisher der Grund, warum er durchhält. Meinst du, du kriegst die Anrufe von den Ministerpräsidenten auch noch in der kommenden Woche? Die sagen, also Jens Spahn ist schon nach wie vor ideal an der Stelle.
Es gibt keine Alternative, als an diesem Fraktionsvorsitzenden jetzt festzuhalten. Er muss natürlich jetzt eine Idee haben, wie er nach der Sommerpause mit dem Thema Richterwahl, es wird ja eine neue Bundestagssitzung geben, in dieser Sitzung müsste man das eigentlich wieder auf die Tagesordnung legen. Man kann auf gar keinen Fall jetzt den Bundesrat alle Richter beschließen lassen. Das wäre ein Armutszeugnis für die Parlamentarier. Deswegen muss Jens Spahn jetzt eine Idee entwickeln, wie er da rauskommt. Aber darüber stürzt er jetzt nicht.
Aber Friedrich Merz wurde jetzt schon mehrfach vor Augen geführt, dass das eine knappe Mehrheit ist, also schon allein bei seiner Wahl zum Bundeskanzler braucht er den zweiten Anlauf und dass es einen Fraktionschef braucht, der die Mehrheiten für seine Regierung, wo es immer Kompromisse mit der SPD auch in Zukunft geben muss, diese Mehrheit organisieren kann. Das heißt, er hat ein großes Interesse daran, einen Fraktionschef zu haben, der die nötige Autorität auch vor den eigenen Abgeordneten besitzt. Und ob er die wirklich hat, das Fragezeichen kann man jetzt schon machen, oder?
Das Fragezeichen muss man machen. Die andere Frage wäre, wer hätte diese Autorität in einem höheren Maße als Jens Spahn? Denn das Ganze ist ja auch nicht nur ein Problem Spahn, sondern wir haben es auch schon erwähnt, ein Problem Merz. Wir haben einen Fall jetzt noch nicht erwähnt, das ist die Stromsteuersenkung. Da hat das Kanzleramt zusammen mit dem Bundesfinanzminister der SPD, Lars Klingbeil, ausgemacht, dass die Stromsteuer nicht, wie versprochen, für alle Haushalte gesenkt wird. Und danach gab es einen Aufstand durch die gesamte CDU. Die Ministerpräsidenten sind fast alle on the record, der Fraktionsvorsitzende Jens Spahn da auch, andere Fraktionsvorsitzende aus den Landtagen, die haben sich alle gegen den Kanzler gestellt. Der Kanzler hat dann auf den Tisch gehauen und gesagt, ist egal, wir ändern hier nichts. Und das haben sie akzeptiert. Jetzt haben sie sich wieder gegen den Kanzler gestellt, diesmal allerdings auch gegen Jens Spahn. Das heißt, es gibt ein grundsätzliches Problem offensichtlich mit der Autorität dieses Führungspersonals und auch des Kanzlers und CDU-Chefs in seinen eigenen Reihen.
Ich muss sagen, es gibt offenbar auch das Problem, ich komme nochmal zurück zum Thema Schulden, meinem Lieblingsproblem, dass ganz viele CDU-Abgeordnete oder Unionsabgeordnete die Grundrechenarten nicht beherrschen. Man will unbedingt...
Redest du über die Rentenreform jetzt? Das
Nein,
finde ich gut.
Man will unbedingt die Steuern für die Unternehmen senken und zwar wirklich in einem enormen Ausmaß. Und dann denkt man, man hat noch Geld für Strompreissenkungen für die Allgemeinheit. Sondern was dahinter steht, ist ja wirklich, und das wird natürlich auch von den Linken gern thematisiert und neuerdings auch von den AfDlern, man hat ein extrem ungerechtes Paket geschnürt. Die Reichen werden sehr stark entlastet über die Abschreibungen und auch über die Körperschaftssteuer. Und unten für die Normalbürger kommt aber nichts an. So, und das wäre sowieso aufgefallen. So, das Interessante ist nur, dass das jetzt den Unionsabgeordneten auffällt. Und zwar genau den Unionsabgeordneten, die eigentlich dagegen sind, Schulden zu machen. Nicht? Man will die Reichen entlasten, aber man will keine Schulden machen. Und gleichzeitig will man aber auch die Strompreise senken. Wie soll denn das gehen? Und das erscheint sich da keiner zu fragen.
Ich bin ja wirklich, man wird ja hier gedrängt zur sozialpolitischen Grundsatzdiskussion.
Außerdem
bei dir,
bist du Diplom-Volkswirtschaft.
Ich bin Bankkauffrau. Ich bin jetzt nicht der.
Aber Ulrike nimmt sich natürlich immer nur den Teil, den sie ganz gerne propagiert.
Ja, und du nur den, der dir gefällt.
Ja, ich nehme jetzt, erstens habe ich dir gerade eben schon recht gegeben.
Ich bin Germanist.
Zweitens sage ich dir, das wahre Problem in Deutschland ist die sozialpolitische Schieflage in der Mitte durch die dramatische Abgabenbelastung, an der gar nichts getan wird. Auch nicht von der SPD, obwohl das eigentlich die Facharbeiter betrifft. Da muss man ran. Da muss man senken. Nicht bei der minimalen kleinen Stromsteuer, sondern bei den Abgaben. Und da passiert das Gegenteil. Weil man nur die besser verdienenden schröpfen will, geht man da leider nicht ran. Auch nicht an die familienpolitischen Leistungen, auch nicht an den Sozialstaat. Alles das nicht. Da könnte man die Gelder holen, um die Stromsteuer zu senken. Aber die ist gar nicht das Thema. Das Thema ist, dass die Union und dieser Teilbereich, der eigentlich mal Merz- und Spahn-Fans waren, dass die seit Monaten das Gefühl haben, in keiner Entscheidung dieses neuen Kanzlers werden wir mit unseren Bedürfnissen wieder abgeholt, obwohl wir doch eigentlich die Mehrheit in Deutschland sind.
Nee, vor allen Dingen, es ist unser Kanzler, nicht? Sie hatten ja die Idee, ja, Merz
und,
muss
und
kommen.
Und Ulrike, die Deutschen haben den gewählt. Ich weiß, es tut weh. Aber die haben ja Friedrich Merz gewählt und zwar 10 Prozentpunkte mehr als die SPD jedenfalls.
Das stimmt, aber es waren dann am Ende immer noch nur 28,5%.
Ja, aber am Ende ist er deutlich vor der SPD ins Ziel gekommen. Das heißt, die Mehrheit der Deutschen wollen eventuell doch im Wesentlichen vielleicht eher die Politik, die Wirtschaftspolitik, die Migrationspolitik eines CDU-Kanzlers Merz, Klammer auf, die 20% AfD, so wollen es natürlich auch. Und die wollten wahrscheinlich alle jetzt nicht die Erbschaftssteuer von der SPD, weil die stand ja im Programm. Die wollten auch die Vermögensteuer nicht, die stand ja auch im Programm. Also man muss irgendwann auch anerkennen, dass die Mehrheit der Deutschen offenbar nicht die wirtschaftspolitischen Pläne der SPD wollten.
Das politische Problem dieser Koalition ist leider, dass man das so ganz genau nicht sagen kann, weil vor allem die Union mit einem Programm in den Wahlkampf gezogen ist, das so offensichtlich inkonsistent war.
Ja, genau.
Also man wusste, das, was sie versprechen, wird man nicht bekommen. Man wusste aber nicht, was wird man bekommen. Und jetzt sind eben dann doch ziemlich viele unzufrieden mit dem, was sie bekommen. Das hat man sehen können, aber es rächt sich jetzt
relativ bitter. Wir sind offenbar alle vier überrascht gewesen davon, dass diese Personalie Brosius Gersdorf zu einem solchen Eklat führen konnte. Den einen Punkt hatte ich eben auch angesprochen, würde ich gerne noch mit euch diskutieren. Welche Rolle spielten die jüngsten Erkenntnisse in Anführungsstrichen des Plagiatsjägers Stefan Weber, um Brosius Gersdorf letztlich zu diskreditieren und auch Unionsabgeordneten dann den letzten quasi Beleg zu geben, okay, da ist irgendwas faul an dieser Frau, da müssen wir jetzt, die können wir erstmal nicht wählen. Jonas, was glaubst du?
Also mein Eindruck ist, so wie Michael ihn auch schon beschrieben hat, das war jetzt kein Grund, sondern eher ein willkommenes Argument.
Mal ganz kurz vorgeworfen, wurde ihr von Weber?
Naja gut, der hat dann sich auch schon wieder korrigiert, was er ihr genau vorgeworfen hat. Was er gefunden hat, waren Ähnlichkeiten in ihrer Dissertation.
Und der von ihrem Ehemann.
Ehemannes, die im zeitlichen Abstand von einem Jahr publiziert wurden. Was bedeutet, dass man auch nicht genau weiß, wer hat wann was erarbeitet.
Und also
wer
ihre hat ist immerhin vorher erschienen.
Erschienen, genau, aber wahrscheinlich haben die ja eine ganze Weile da irgendwie schon dran gewerkelt.
Ja,
vielleicht schon. Das wurde gefunden und ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie noch überzeugt hat, aber es erlaubte eben der
dass
Union...
Dass es am Tag der Wahl publiziert wurde.
Ja, am Abend vorher. Und entscheidend ist, wer hat dem Mitarbeiter, wir haben ja auch mit Herrn Weber gesprochen, er sagt, erstens mache ich so etwas ehrenamtlich, ich nehme immer alle Persönlichkeiten ins Visier, die da gerade kursieren. Ein Mitarbeiter von ihm
habe... Er meint es einfach gut mit uns.
Genau. Und ein Mitarbeiter von ihm habe dann sich das mal näher angeschaut. Die Frage ist, ob es entweder Aufträge gab, dass dieser Mitarbeiter oder er selbst sich jetzt mal diese Frau gerade angucken, und die wären ja dann wahrscheinlich Anfang dieser Woche gekommen, und von wem? Das müssten ein paar Investigativressourcen mal herausfinden. Es ist jedenfalls kein Zufall. Das kann mir kein Mensch erklären.
Im Wahlkampf war es, glaube ich, dass er sich Schriften von Robert Habeck vorgeknopft hat, und das war von dem rechten Portal News finanziert.
Richtig.
Aber er ist natürlich früher auch schon aus anderen Gründen auf die Idee gekommen. Es war jetzt eben nur so, dass die Union dann die Möglichkeit hatte zu sagen, es gibt auch fachliche Zweifel an dieser Frau.
Jedenfalls geht es nicht um Plagiate, das muss man wirklich nochmal sagen, da hast du ja völlig recht. Es geht um Parallelstellen in zwei Dissertationen. Also es hätte eigentlich gar keinen Aufschrei geben dürfen.
Nein, und ich meine, die Frau wird ja auch gar nicht jetzt Bundesverfassungsrichterin wegen einer Dissertation vor 30 Jahren, sondern wegen ihrer gesamten Laufbahn seitdem. Und das ist ja auch so ein bisschen absurd an dieser Plagiatsforscherei, dass da die Dissertation so eine gottgleiche Bibel wird.
Aber es zeigt doch, in was für aufgescheuchten Zeiten wir reden, dass dann sowas, was dann nach schneller Prüfung auch...
Ich möchte nochmal an den Zettelkasten von Frau Schawan erinnern. Aus meiner Sicht wirklich unmöglich, dass diese Frau zurücktreten musste. Das sah Ulrike damals wahrscheinlich anders.
Das ist schon ein paar Jahre her.
Naja, bei Schawan war vor allen Dingen das Drama aus meiner Sicht, dass es ja möglich war, zu promovieren, ohne überhaupt einen Magister zu machen. Und sie war 25 und hatte keine Ahnung, wie Wissenschaft geht. Also war so eine normale Studentin, die dann irgendwie so eine Promotion zusammenkloppt. Also das war, würde ich sagen, auch tragisch, aber ist ja jetzt ein ganz anderer Fall. Ja.
Katharina Dröge von den Grünen und Anke Rehlinger von der SPD. Mehrere Politikerinnen haben betont, dass hier jetzt auch explizit eine extrem angesehene und kompetente Frau öffentlich zerpflückt wird. Ulrike, welche Rolle spielt das aus deiner Sicht bei den Angriffen auf Sie?
Also, obwohl ich jetzt Frau bin, würde ich mal sagen, das spielt jetzt wahrscheinlich keine große Rolle, sondern es ging tatsächlich um dieses identitäre Thema. Es ging darum, dass irgendwie die Fraktion den Aufstand gegen Spahn schon geplant hatte. Und dass jetzt eben irgendwas gebraucht wurde, damit Spahn diese Abstimmung zurückziehen konnte. Also das hätte jetzt auch einem Mann passieren können, würde ich sagen.
Friedrich Merz hat ja in den ersten Wochen vor allem für seine außenpolitische Performance und sein Engagement viel Lob bekommen, auch von uns, von Kolleginnen und Kollegen, von uns in Teilen zumindest. Und jetzt war es vielleicht auch symptomatisch, dass am Donnerstag dieser Woche, als sich dieser Sturm rund um die Personalie so zusammenbraute, dass er da bei einer Ukraine-Konferenz in Rom war. Schön, dass sie auf ihrer Realitätsflucht durch Gipfel und Hauptstädte dieser Welt noch einmal Zwischenstationen in Deutschland eingelegt haben, hat Alice Weidel am Mittwoch schon rumgehöhnt. Aber ernsthaft gefragt, Michael, rächt sich Merz' Fokus auf die Außenpolitik, an dem man ja wirklich viel Gutes auch finden kann, rächt sich das jetzt?
Ich habe neulich einen sehr klugen Text eines gewissen Markus Feldenkirchen im Spiegel gelesen, der sehr überraschend positiv,
kann ich empfehlen, ja?
Friedrich Merz' außenpolitischen Kurs bisher bewertet hat, sehe ich nämlich ähnlich. Aber jetzt macht er ja folgenden geschickten Move. Also erstens hast du recht, er hat die Innenpolitik vernachlässigt und die Stabilität dieser Koalition durch seine täglichen Telefonate mit Lars Klingbeil überbewertet, weil dahinter ist ja noch mehr als nur sein Telefonat mit Lars Klingbeil. Und er hat aus meiner Sicht einen zentralen Fehler gemacht, nämlich sich nicht mal einmal ein paar Stunden lang mit den Leuten zusammenzusetzen und sagen, okay, wo sind die Fallstricke in den nächsten Wochen? Was steht eigentlich an? Lass uns das abräumen. Und jetzt tut er so, dass sein außenpolitischer Kurs doch eigentlich eine innenpolitische Motivlage wäre. So haben wir es gestern am Rande dieser Ukraine-Konferenz erfahren. Das mache er ja alles nur, um den Laden im Innern zusammenzuhalten. Also er sieht selber, dass er da was vernachlässigt hat.
Also ich glaube, das war von Anfang an ein Plan, dass er sich als außenpolitischer Kanzler inszenieren wollte, weil es nämlich so ist, wie Jonas sagt, wenn man dieses Wahlprogramm der CDU sich durchliest, dann war es so, erstens stand wenig drin, das war ein Blubber erster Güte, und das, was drin stand, war widersprüchlich, nämlich zum Beispiel Einhalten der Schuldenbremse und gleichzeitig große Geschenke an die Unternehmen. Und wie das alles klappen sollte, stand nirgends. Ich glaube, dass Merz immer wusste, dass er Innenpolitik uninteressant findet, sich da nicht auskennt und eigentlich nur einen Programmpunkt hat, nämlich Schuldenbremse, ja, das hat er dann abgeräumt, plus Steuersenkung für die Reichen. erreichen. Und mit so einer flachbrüstigen Programmatik kommt man natürlich nicht weit. Und da bleibt nur die Außenpolitik. Und er will eigentlich sozusagen... Naja,
in der Migrationspolitik will er schon auch andere Akzente setzen. Also das kannst du ja falsch finden, aber das darfst du jetzt nicht vernachlässigen.
Aber Migration ist ja schon, okay, ist auch schon zur Hälfte Außenpolitik. Stimmt, Migration gibt's auch noch. Aber das war's dann. Mhm. So, und ansonsten ist das Programm der CDU immer nur rückwärts. Also Abwinkeln der Klimapolitik, Abwinkeln der Wärmepumpe und so weiter. Wir sind alle dabei. Aber es gibt eigentlich keinen positiven Zukunftsentwurf. Und das ist natürlich ein Problem in der Innenpolitik. Und er wollte eigentlich so eine Art Helmut Kohl 2 werden, ja, der dann das Glück der Einheit hatte. Und sowas stellt er sich auch vor, dass er da irgendwie der Friedenskanzler
ist. Die europäische Wiedervereinigung wollte er, glaube ich, anstreben. Jonas, welche Schlüsse muss er aus diesem Fiasko jetzt ziehen? Muss er da wirklich anders, auch als innenpolitisch fokussierter und interessierter Bundeskanzler künftig auftreten?
Also ich würde ihn zuerst ein bisschen in Schutz nehmen gegen die Vorwürfe
von Ulrike.
Ja, eigentlich von beiden, um ehrlich zu sein. In dem speziellen Fall waren wir uns ja eigentlich einig, dass wir auch nicht kommen sehen haben, dass ausgerechnet die Berufung einer Verfassungsrichterin derartigen Konfliktstoff bringen würde. Das finde ich jetzt verzeihlich, wenn man irgendwie gerade mal irgendwie die Präsidenten und Regierungschefs dieser Welt kennenlernen muss. Aber grundsätzlich muss er das natürlich. Er hat es auch angekündigt. Er hat jetzt in der Fraktion diese Woche eine ambitionierte Reformagenda für den Herbst angekündigt. Da haben auch in den eigenen Reihen sehr viele sehr große Zweifel, aber das haben die schon erkannt und das formuliert er auch so.
Und die Frage ist, ob die SPD das schon weiß, dass da der große Reformherbst
kommt. Oder ob die überhaupt dabei ist bei dieser Kabinettsklausur oder ob die separat tagen, weiß man auch noch nicht.
Ja, und ob die beide, also ich stelle mir das so vor, dass die jetzt jeweils irgendwo im Strandkorb sitzen oder irgendwo in so einer Berghütte und dann erstmal die Reformagenda schreiben und dann am Ende des Sommers nebeneinander legen und gucken, ob sie sich auf irgendwas einigen können, weil so wahnsinnig viel vorgearbeitet haben sie beide nicht.
Ob Jens Spahn nicht nur seine Verfassungsrichterinnenkrise, sondern auch seine Maskenkrise überstanden hat. Es war ja so, dass laut einem Bericht der von Karl Lauterbach eingesetzten Sonderermittlerin Margarete Sudhoff Spahn im Jahr 2020, damals als Corona gerade da war, wir alle Masken haben wollten, die Beschaffung von denen an sich gerissen habe, obwohl das Innen- und das Verteidigungsministerium da erklärtermaßen mehr Erfahrung und Kompetenzen gehabt hätte. Spahn soll sich selbst nahestehende Personen bevorzugt haben und Bedarfsprüfung außer Acht gelassen haben, Warnungen seiner eigenen Beamten ignoriert haben. So in diesem Bericht. Jonas, sind das aus deiner Sicht schwerwiegende Verfehlungen? Weil es gibt ja durchaus auch gute Argumente von Jens Spahn, der zu Recht an die damalige Ausnahmesituation erinnert und es Wohlfall findet, mit dem Wissen von heute zu urteilen, was angemessen war.
Es wäre Wohlfall zu urteilen mit dem Wissen von heute, was damals angemessen war. Es haben natürlich auch damals schon Leute mit dem Wissen von damals geurteilt, ob das angemessen ist. Ich glaube, er hat schon einen zentralen Punkt. Das waren Ausnahmezeiten und man musste, wenn man schnell sein wollte, auch mal ein bisschen gröber rangehen. Aber also solche Dinge wie, warum kriegt die eine Firma aus dem Nachbarwahlkreis den Auftrag für die Logistik von den beschafften Masken, die irgendwie unterzubringen und so und nicht irgendein großer Logistiker, obwohl es die Fragen intern gab. Ich finde, da gibt es immer noch keine gute Erklärung und das hat natürlich ein Geschmäckle. Und es laufen jetzt auch eine ganze Reihe von Verfahren ja noch und es könnte sein, dass das für den Bund noch sehr teuer wird, weil da bestimmte Masken nicht abgenommen wurden. Das kann und muss man schon aufarbeiten und man muss halt schauen. Ich glaube, es läuft jetzt so eine Art sich selbst verstärkende Aufklärung. Alle gucken jetzt genauer hin und mal gucken, ob da noch was rauskommt. Ich glaube, wenn es bei dem bleibt, was es jetzt gibt, wird er das politisch überstehen. Aber es wühlen, glaube ich, gerade sehr viele Menschen an sehr vielen Ecken und schauen mal, ob da noch anderes ist.
Der härteste Vorwurf kam da in dieser Woche von Katharina Dröge. Auch im Rahmen der Generaldebatte hören wir mal kurz rein.
Es geht hier nicht nur um den Ruf von Jens Spahn. Es geht hier auch um Ihren Ruf, Herr Merz. Wenn Sie weiter wegschauen, wenn Sie diese Aufklärung verhindern, Herr Merz, dann ist das nicht mehr alleine die Affäre von Jens Spahn, dann wird das auch zu Ihrem Glaubwürdigkeitsproblem, Herr Bundeskanzler.
Jetzt haben wir diese Woche auch gelernt, dass der SPD-Generalsekretär Klüssendorf einen Untersuchungsausschuss zumindest nicht mehr ausschließen will. Was glaubst du, Ulrike, ist dieses Problem für Spahn und wie Frau Dröge sagt, auch Herr Merz jetzt gebannt oder kommt da noch was?
Das Problem für Spahn ist einfach, dass es sehr, sehr teuer werden könnte. Also im Augenblick ist es so, dass diese ganze Maskenaffäre schon Folgenkosten von 517 Millionen erzeugt hat. Also dieses Geld ist schon mal weg. Jetzt gibt es noch 100 Klagen, die sich auf weitere 2,3 Milliarden Euro belaufen könnten, wenn das jetzt alles durchgeht. Glücklicherweise hat ja Frau Sudhoff dann entdeckt, dass es ja eine Möglichkeit gibt, diese Klagen abzuwehren, einfach durch eine Verordnung von 1953, wie man staatliche Preise festsetzt, wenn es keinen Markt gibt. Nämlich so, selbst Kosten plus irgendwie 5% Gewinnmarge, fertig ist die Laube. Da haben auch schon die ersten Gerichte zugestimmt, dass man das so berechnen kann. Dann senken die Kosten, dann sind es nicht 2,3 Milliarden, sondern vielleicht jetzt grob geschätzt nur noch 1 Milliarde an Kosten, die Spahn da erzeugt hat. Ich glaube auch so ein bisschen, dass es so ist, wie Jonas gesagt hat. Also wenn es jetzt bei dieser 1 Milliarde dann am Ende vielleicht bleibt und alle dann auch sagen, ja okay, das war ja auch eine Krise und da musste man auch handeln, dann kommt Spahn nochmal durch. Wenn es noch bessere Beispiele von Nepotismus gibt, dann wird es für ihn schwierig.
Ich will hier nicht verschweigen, was Jens Spahn selber zu seiner Entlastung vorbringt. Er hat das offensiv aufgegriffen im Bundestag und wollte das auch nicht verschweigen.
Ja, wir haben zu viel beschafft. Und ja, das war teuer, richtig teuer. Doch wir waren einig in der Regierung damals. Angela Merkel, Olaf Scholz und ich, wir waren davon überzeugt. In der Krise, wenn wir zu wenig gehabt hätten, dann wäre es noch teurer geworden. Volkswirtschaftlich wegen längerer Lockdowns, gesellschaftlich wegen mehr Leid und Schaden.
Ja, Michael, hat Spahn da nicht einen Punkt? Ich meine, das war nochmal im Frühjahr 2020. Wir waren alle in Panik, verzweifelt auf der Suche nach Masken, ein bisschen nach Sicherheit. War es nicht gut, dass Spahn da alles getan hat und sei es mit seinen Bekannten aus dem Nachbarwahlkreis zu reden?
Ja, natürlich hat er da auch recht. Und wie bei der Bewertung von Politik oder Persönlichkeiten oder Programmen rate ich dazu, nicht absolute Aussagen zu tätigen. Man muss sich mal die Überschriften von damals anschauen, von unser aller Medien. Von Spiegel bis Bild, wahrscheinlich sogar Taz bis hin zu, weiß ich nicht, Rheinische Post. Wie dringend wir die Politik aufgefordert haben, jetzt mal die Bürokratie außen vor zu lassen und schnell zu handeln. Das Open-House-Verfahren hat damals komischerweise keiner kritisiert, als er es gemacht hat. Gar keiner. Ich kenne keinen Medien.
Vor dem Hintergrund, dass die Ärzte halt auch den Abgeordneten gesagt haben, Leute, wenn hier nicht mehr Masken kommen, können wir übernächste Woche nicht mehr unseren Dienst machen.
Und trotzdem ist es aus meiner Sicht selten dämlich, dann einen Logistiker anzurufen, der vielleicht im persönlichen Kontaktbuch von ihm in seinem Handy ist, wenn das Innenministerium als Logistikbehörde sagt, DHL und Schenker ist jetzt auch soweit, die könnten jetzt, dann hätte ich alleine aus Selbstschutz, wenn ich Jens Spahn gewesen wäre, gesagt, jetzt lass uns mal den Innenminister die Logistik machen, ich kümmere mich weiter um die medizinischen Aspekte. Das hat er nicht gemacht. Er ist natürlich ein sehr selbstbewusster Typ, der das dann alles gerne an sich zieht und den großen Krisenmanager gibt. Also beides ist schlicht und einfach richtig. Es gibt eben nicht immer nur 0 und 1 und schwarz und weiß und auch in dieser Affäre nicht.
Ja, das kann ich, um mal wieder das Friedensbeil auszugraben, kann ich voll und ganz zustimmen. Aber genau das ist wahrscheinlich dann auf Dauer Spahns größtes Problem, dass er eben tatsächlich unbedingt Kanzler werden will und da auch wirklich enorm übertreibt. Dieser Ehrgeiz wird irgendwann der Grund sein, warum er zu Fall kommt.
Du als früher Spahn-Biograf, Michael, glaubst du, dass er das immer noch als Ziel hat und für sich auch als realistische Option sieht?
Ja, da sind wir uns, glaube ich, mal einig.
Definitiv.
Ja, ist so. Er strahlt das mit jeder Pore aus.
Er ist im besten Alter.
Und haltet ihr es auch für realistisch?
Nein.
Er ist auf jeden Fall in der Pole Position für die Merz-Nachfolge in der Union und alles Weitere kann man nicht berechnen.
Gibt es ja nicht auch einen, Hendrik Wüst, genau, der also wirklich hohe Popularitätswerte in Nordrhein-Westfalen nach wie vor hat?
Markus, du sagst es, aus meiner Sicht die spannendste Geschichte eigentlich, wie es Jens Spahn und Hendrik Wüst zusammen hinkriegen, wer von beiden der Mann nach Merz sein könnte und welche Rolle dann Carsten Linnemann und welche Rolle Markus Söder spielen wird. Weil wenn Merz
der ist
morgen
noch nicht
fällt,
zurückgetreten,
so
der Söder.
Ist das. Und er wird auf jeden Fall eine gewichtige Rolle spielen und sei es, dass er sich für jemanden ausspricht in der CDU, aber sicherlich nicht, dass er nicht befragt wird. Also die Frage, wer nach Merz kommt, ist wirklich offen.
Ich glaube, Merz denkt, dass nach Merz kommt. Also ich glaube, Merz
hat
vor, 2029 nochmal zu kandidieren. Oder?
Ja, Markus Söder hat auch gesagt, er geht doch von 8 Jahren Merz-Regierung aus.
Was nach gestern eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, dass diese 4 Jahre überhaupt halten, wenn die so weitermachen.
Ja, das stimmt.
Und damit sagen, lass uns nochmal mit 4 anfangen.
Nee, aber auf der anderen Seite, ich meine, wir witzeln jetzt darüber, aber auf der anderen Seite ist es ja so, diese Koalition muss ja eigentlich zusammenhalten, weil es keine Alternative dazu mehr gibt. Also wenn wir jetzt Neuwahlen hätten.
Außer der Alternative.
Ja, eben.
Die keine ist.
Dann lass uns Um mit unserem Thema der Woche abzuschließen, noch einmal kurz uns fragen, was glaubt ihr, welche Lehre sollte Friedrich Merz aus dieser wirklich denkwürdigen Woche mitnehmen für die Zeit nach der Sommerpause, Jonas?
Ich würde sagen, er sollte lernen, mit seinen eigenen Leuten und dem Koalitionspartner und vielleicht auch den anderen Fraktionen, die er braucht, zu sprechen. Und zwar frühzeitig und ernsthaft. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, dass mit der Linken nicht gesprochen wurde und ernsthaft im Raum stand, dass der Kandidat der Union eventuell mit den Stimmen der AfD hätte gewählt werden können, hätte
Richtig.
Es eine Abstimmung gegeben.
Weil es eine Zweidrittelmehrheit gebraucht hätte und da hätten, selbst wenn alle aus der Union zugestimmt hätten, hätte es nicht gereicht.
Genau. Und man hätte natürlich vorher mal mit der Linken sprechen können, so wie das die Union seit Jahren unter der Hand macht, weil sie zwar nicht mit denen kooperiert, aber anerkennt, dass man mit denen schon notfalls irgendwie einen Staat machen kann. Wollte man aus irgendwelchen Gründen jetzt auf gar keinen Fall. Und so ja, kamen wir jetzt heute wieder auf diesen Tag, wo ehrlicherweise zwei Züge in Richtung Wand fuhren und jetzt wurden beide irgendwie noch gestoppt. Mal gucken, wie es weitergeht.
Ich muss sagen, Jonas, bei unserem Sommerfest am Mittwoch hat Johann Wadefuhl mit Dietmar Bartsch gesprochen.
Worüber?
Das weiß ich nicht. Ja. Ich habe sie gesehen, miteinander reden. Aber formal hast du natürlich recht, dass sie dann die SPD vorschieben, um mit denen Gespräche zu führen, ist natürlich Quatsch. Und sie werden es auch nicht durchhalten können.
Welche Lehre muss der Kanzler aus deiner Sicht aus dieser Woche ziehen?
Eine richtig intensive, am besten einwöchige Kabinettsklausur in einer norwegischen Hütte, ganz abgeschieden. Und dann mal einfach alles auf den Tisch legen, was diese beiden Parteien in den nächsten Jahren eigentlich völlig fundamental anders sehen.
Hast du noch einen Tipp?
Ja, also ich finde diese Idee, viel miteinander reden, ist gut. Ansonsten glaube ich, dass Merz wahrscheinlich wirklich dazu neigt, immer Ansagen zu machen. Also der berühmteste Fall der Ansage war ja vor der Wahl, wo er dann gesagt hat, ich als Kanzler mit meiner Richtlinienkompetenz und so. Und diese Idee des Durchregierens, die hat er immer noch. Und ich glaube, davon muss er sich verabschieden.
Das wäre ein Moderationstalent, was man bisher an ihm noch nicht entdeckt hatte. Aber da kann man ja auch im Sommer, in der Sommerpause das ein oder andere Coaching einlegen. Auch mit 68 kann man theoretisch noch hinzulernen. Und wenn er gut beraten ist, dann macht er das wahrscheinlich auch. Danke dafür. Ihr habt mir freundlicherweise noch jeweils eine Rubrik mitgebracht zu Themen, die ansonsten noch Relevanz hatten, auch wenn natürlich alles rund um dieses Regierungschaos uns zu Recht gerade als Hauptstadtjournalistinnen und Journalisten beschäftigt hat. Die Rubrik von dir, Michael, damit will ich beginnen. Die klingt so.
Das fand ich konstruktiv.
Ich hatte es gerade schon erwähnt, ich bin wirklich froh, dass in der politischen Mitte am Ende trotz aller öffentlichen Rhetorik Gespräche dann doch abseits der Kameras gut funktionieren. Diese Woche habe ich auch eins erlebt zwischen Philipp Amthor und Jette Nizard. Man glaubt es kaum und das war entspannt.
Ich habe ein Foto gesehen, wo die beiden zusammenstanden.
Genau das.
Und wo war das?
Es war auf einem politischen Sommerfest und es geht am Ende dann doch. Und wir schaffen es ja hier auch. Trotz mancher übertriebener emotionaler Äußerungen von mir. Also insofern, solange das gelingt, glaube ich, ist diese Demokratie noch in guten Händen.
Ich finde dich übrigens nicht polemisch, aber gut.
Ich sie auch nicht, nur die Aussage fand ich polemisch. Na,
jetzt wollen wir das nicht aber wieder jetzt, aufwärmen.
Ja. Nee. Sonst schicken wir hier alle in der norwegische Berghütte zur Klausur.
Absolut.
Und Feldenkirchen zahlt.
Sehr gerne. Wir sind bei dir, Jonas, und deiner Rubrik.
Die Frechheit der Woche.
Die Woche war an Frechheiten nicht ganz arm, aber eine fand ich schon besonders auffallend und das war eine Aussage des Bundeskanzlers in der Befragung zur Klimapolitik, wo er erst sagte, die Klimaziele stehen und dann sagte er, na, aber mal gucken, ob wir sie schaffen, so ungefähr. Und dann sagte er, wir haben 1% der Bevölkerung und nur 2% der Emissionen und das ist wirklich ein Argument aus der ältesten Mottenkiste der Klimaverschlepper. Man kann sich das einmal vor Augen halten. Ja, wir haben nur 2% der Emissionen, aber wir sind immer noch auf Platz 7 oder 8 der größten Emittenten. Alle Länder, die weniger Emissionen haben als wir, kommen zusammen ungefähr auf 40% der globalen Emissionen. Wenn die alle mit dem gleichen Argument Klimaschutz einstellen, dann können wir uns an den Hut stecken. Und dann sagte er noch, wenn wir jetzt hier sofort klimaneutral werden würden, dann würde dadurch keine Naturkatastrophe verhindert. Ich will das jetzt nicht in aller Ausführlichkeit ausführen, aber das ist schon ein abenteuerliches Argument, weil natürlich hat jede Tonne mehr eine Auswirkung und wie genau ist in so einem komplexen System nicht so ganz einfach. Aber das ist wirklich, wirklich platt und ich dachte eigentlich auch nicht, dass er so tickt.
Ich hätte mir eigentlich denken können, dass du ein klimapolitisches Thema mitbringst, weil du das seit Jahren schon wirklich für die große Herausforderung unserer Zeit hältst. Ist es ja auch. Umso bemerkenswerter ist ja auch, dass in der Stunde, die wir jetzt schon fast miteinander diskutieren, das Wort Klima vorher keinmal aufgetaucht ist. Michael, siehst du das als Problem oder sagst du, naja, dass die Baustellen, die die Bundesregierung gerade hat, die müssen jetzt einfach zuerst mal prioritär gelöst werden.
Ich bin immer für ambitionierte Ziele. Ich bin überhaupt für mehr Ambition in dieser Gesellschaft, gerade auch wirtschaftspolitisch. Und der Weg dahin, der darf durchaus diskutiert werden. Und da kann es sogar sein, dass auch mal ein Unionspolitiker einen Vorschlag macht, der klimapolitisch sinnvoll ist. In diesem Fall stimme ich Jonas trotzdem zu.
Dann sind wir bei Ulrike und das ist deine Rubrik.
Mein Hoffnungsschimmer der Woche.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, also mein Hoffnungsschimmer ist, dass jetzt sogar Trump gemerkt hat, dass Putin keinerlei Interesse an Verhandlungen in der Ukraine hat und ja jetzt angedroht hat, dass er die Sanktionen verschärfen möchte. Er hat eigentlich auch schon indirekt angedroht, dass er sich vorstellen könnte, Russland zu bombardieren. Dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen, aber der hat das auch wieder aufgewärmt, dass er das ja schon 2024 mal irgendwem erzählt hätte. Auf jeden Fall hat er ja auch angekündigt, dass man wieder Waffen an die Ukraine liefern würde. Das ist allerdings noch wenig und vor allen Dingen, was man da auch schon wieder erkennen kann, ist, dass Trump sich eigentlich vorstellt, dass die Europäer oder die Deutschen das alles bezahlen. Aber trotzdem ist das ein Fortschritt.
Es ist ein Hoffnungsschimmer, wie du sagst. Der bei mir ein bisschen dadurch getrübt ist, dass er es okay diese Woche einmal so gesagt hat, aber ob er es nächste Woche immer noch weiß, was er da gesagt hat, das weiß man wiederum nicht.
Nee, das stimmt. Das haben ja auch die Ukrainer gleich gesagt. Das hätte man ja nun schon miterlebt, dass Trump ständig seine Meinung ändert. Kann in der Tat sein. Aber ich glaube, dass trotzdem Trump sich ja klar machen muss, dass wenn Putin einfach weitermacht wie bisher, er ja sozusagen als Lame Duck dasteht. Also keiner wird Trump noch ernst nehmen, wenn Putin machen kann, was er will. Dann kann die USA als Großmacht eigentlich auch einpacken.
Ich finde, du könntest den Hoffnungsschimmer von Ulrike auch einfach mal stehen lassen, ohne ein Aber, Markus.
Dann nehme ich diese Lektion an, habe eh viel gelernt von euch heute und bitte euch noch um einen Blick in die Zukunft. Der Bundestag macht Sommerpause, wir machen noch nicht Sommerpause. Was glaubt ihr, wird am Ende der kommenden Woche das politisch relevante Thema sein, über das wir dann hier, vielleicht in anderer Zusammensetzung, diskutieren werden? Ulrike.
Wieder die Ukraine.
Michael.
Wieder die Ukraine.
Jonas.
Warum nicht wieder die Ukraine?
Oder mal einen ganzen Presseclub zum Klima.
Jederzeit.
Dann würde ich mich bei dir melden. Vielen Dank für diese sehr engagierte Diskussion. Wir hoffen natürlich, Friedrich Merz hat zugehört. Es waren hier sehr viele konstruktive Vorschläge. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende.
Vielen Dank. Ja, gleichfalls.
Tschüss.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Mitsuo Iwamoto. Produktion Kate Kugel und Hannah Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukage. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.
Rubriken und Stimme der Vernunft Bettina Rust.
Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Hi, hier sind Hannah
und Hannah von Studio Bummens. Wie ihr ja wisst und seht, ist auch Video für Podcasts extrem wichtig geworden. Und da wir schon die besten Tonleute haben, suchen wir jetzt noch die besten Videoleute.
Du passt perfekt, wenn du Erfahrungen in allen gängigen Schnittprogrammen hast und dich auch mit Social Videos auskennst. Du möchtest fester Bestandteil unseres Teams werden?
Dann bewirb dich mit Lebenslauf und Arbeitsproben unter jobs@studio-bummens.de.
Wir freuen uns sehr, von dir zu hören.